SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas dauert nun schon seit fast einem Jahr und 10 Monaten. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet. 1 Million Menschen sind nach Angaben von Hilfsorganisationen von einer Hungersnot bedroht. Trotz dieser katastrophalen humanitären Lage soll sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu entschieden haben, den Gazastreifen vollständig einzunehmen. Dafür will er sich offenbar in den kommenden Tagen Rückendeckung im Kabinett und bei der Militärführung holen. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Ulrike Ufer.
Seine neuen Absichten soll der Regierungschef einzelnen Ministern offenbart haben. Netanyahu selbst hatte zuvor nur erklärt, dass er in dieser Woche das Sicherheitskabinett einberufen werde. Ziel sei, über das weitere Vorgehen in dem Küstenstreifen zu entscheiden, der vollständig abgeriegelt und großflächig zerstört ist. Die Hamas sei aus seiner Sicht zu keiner Verhandlungslösung bereit, so Netanyahu. Die israelischen Streitkräfte kontrollieren derzeit rund 75% der Fläche des Gebiets. Die Geiseln werden in den Teilen vermutet, in die das Militär bislang nicht vorgedrungen ist und die weiterhin die Hamas in ihrer Hand hat.
Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist unter Hausarrest gestellt worden. Das oberste Gericht in Brasilien hat das angeordnet. Bolsonaro soll gegen Auflagen verstoßen haben. Außerdem besteht laut Medienberichten Fluchtgefahr. Gegen Bolsonaro läuft ein Verfahren wegen mutmaßlicher Umsturzpläne. Ins Inland. Es ist Sommerpause in der Bundespolitik, doch gestritten wird trotzdem. Der Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, das Bürgergeld für alle Flüchtlinge aus der Ukraine abzuschaffen, hat die Diskussion in der schwarz-roten Bundesregierung ausgelöst. Einen Koalitionsstreit deswegen sieht Kanzleramtsminister Thorsten Frey aber nicht. Er ist zuversichtlich, dass es eine Verständigung gibt, sonst bleibe es bei der Lösung wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Nach seiner Ansicht hat die Erfahrung aber gezeigt, dass das Bürgergeld nicht dazu beigetragen hat, die Arbeitsmarktintegration von Ukrainern zu verbessern. In den ARD-Tagesthemen sagte Frey:
Das kann man ja daran sehen, dass die Arbeitsmarktintegration in Deutschland deutlich schlechter ist als in praktisch allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich die Gegebenheiten so zur Kenntnis nehmen, wie sie sind, und auf dieser Grundlage versuchen, eine Verbesserung zu erreichen. Und deshalb sind wir zu dieser Vereinbarung im Koalitionsvertrag gekommen. Und die Zielsetzung ist jetzt, dass wir das möglichst schnell umsetzen. Es ist in den nächsten Wochen damit zu rechnen, dass das Bundesarbeits- und Sozialministerium dafür auch einen Vorschlag vorlegen wird.
Kanzleramtsminister Frey von der CDU. Der Anteil an Flüssigerdgas, LNG, am gesamten Erdgasimport nach Deutschland ist noch gering. Er soll aber steigen, je mehr Flüssigerdgasterminals angeschlossen werden. LNG soll Erdgaslieferungen aus Russland ersetzen. Inzwischen importiert Deutschland so viel LNG wie noch nie. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur. Demnach lagert am meisten im LNG-Terminal auf der Ostseeinsel Rügen, gefolgt von Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Unsere Reporterin Isabel Lerch hat sich die Zahlen angeschaut.
Etwa 3 Terawattstunden Flüssigerdgas wurden im Juni jede Woche über die 3 deutschen LNG-Terminals eingespeist. Ein neuer Rekord. Ein entscheidender Grund für den Anstieg ist die aktuelle Situation auf dem Gasmarkt. Da der Verbrauch im Sommer geringer ist, ist der Preis aktuell niedriger und die Nachfrage steigt. Hinzu kommt der Ausbau der technischen Kapazitäten an den Terminals. Ein anderer wichtiger Faktor ist die geopolitische Lage. Durch den Importstopp von russischem Gas setzt Europa verstärkt auf Flüssigerdgas.
In Freudenstadt im Schwarzwald hat die rechtsextremistische Gruppierung Graue Wölfe im Februar zu einer Veranstaltung eingeladen. Dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist der Stadtverwaltung erst im Nachhinein klar geworden, haben jetzt Recherchen von HR und WDR ergeben. Die Details von Ingemar Körner.
Die Veranstaltung der Grauen Wölfe im Februar hat sich besonders an Frauen gerichtet. Die monatelange Recherche von HR und WDR hat ergeben, dass Städten und Kommunen wie Freudenstadt oft nicht klar ist, mit wem sie in Einzelfällen zusammenarbeiten. Der Stadt war nach eigenen Angaben nicht bekannt, dass der Verein vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet wird. Rund 12.900 Anhängerinnen und Anhänger haben die Grauen Wölfe in Deutschland. Knapp 2.500 von ihnen leben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zu ihren Feindbildern zählen unter anderem Kurden, Juden, Homosexuelle, Feministinnen und generell Andersdenkende.
Die US-Weltraumagentur NASA will offenbar auf dem Mond einen Atomreaktor bauen. Das berichtet die US-Zeitung Politico. In internen Dokumenten soll stehen, dass der Reaktor 2030 in Betrieb gehen könnte. In den nächsten Tagen soll NASA-Chef Duffy die Pläne offiziell bekannt geben. Hintergrund ist der Wettbewerb mit China. Die Chinesen planen um dieselbe Zeit ihre erste bemannte Mondmission und die NASA befürchtet, dass das Land zuerst einen Reaktor bauen könnte. Ein Atomreaktor auf dem Mond soll die Stromversorgung bei Mondmissionen sicherstellen. Zum Sport. Beim Tennis Masters im kanadischen Toronto steht der Hamburger Profi Alexander Zverev im Halbfinale. Er setzte sich in 3 Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin durch. Das Turnier ist insgesamt mit 9,2 Millionen US-Dollar dotiert. Die frühere britische Geheimdienstchefin Stella Remington ist tot. Nach Angaben des MI5 starb sie am Sonntag im Alter von 90 Jahren. Und das wäre jetzt erst einmal nicht so interessant, aber Stella Remington gilt als Vorbild für die James-Bond-Figur M. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Gabi Biesinger.
Die erste Frau, die den MI5 leitete, eine Pionierin. Und nicht nur das, sie war auch das erste Oberhaupt des Geheimdienstes, dessen Name öffentlich bekannt war. 1994 trat sie erstmals im Fernsehen auf und warnte vor der wieder steigenden Zahl von russischen Spionen. Ein Jahr später hatte plötzlich auch der fiktive Geheimagent James Bond im Thriller GoldenEye eine Frau als Vorgesetzte. Die Rolle von Judi Dench als MI6-Chefin M sei durch Remington inspiriert worden, erklärten die Bond-Produzenten. Ob Remington ihre Agenten auch so direkt als frauenfeindliche Dinosaurier beschimpfte, wie Dench es mit ihrem Bond Pierce Brosnan in GoldenEye tat, ist allerdings nicht überliefert. 1996 trat Remington von ihrem Chefposten zurück und veröffentlichte später zum Missfallen der britischen Regierung ihre Memoiren sowie eine Reihe von Spionage-Thrillern.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz rund um Eifel und Westerwald regnet es. Am Vormittag wird es dann auch in Rheinhessen und in der Pfalz nass. In Baden-Württemberg, da scheint erst noch die Sonne. Am Nachmittag regnet es dann auch immer mal wieder. Die Höchsttemperaturen heute 18 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir haben die erste Augustwoche. Das bedeutet, es ist Hochsommer, auch wenn das Wetter zurzeit noch nicht so ganz mitspielt. Es ist auf jeden Fall Ferienzeit. Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres. Öfter, länger, teurer. Warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig? Darum geht es diese Woche in unserer Serie hier in SWR aktuell. Und heute, da schauen wir mal in unser Nachbarland Frankreich. Wann dort die klassische Sommerpause ist und wo und wie die Franzosen am liebsten Urlaub machen, das berichtet jetzt unser Paris-Korrespondent Kai Rinecker.
Gerade gab es die Wachablösung in den französischen Feriendomizilen. Das Wochenende der Chassé-Croisés, wie es in Frankreich heißt, mit seinen Mega-Staus auf den Autobahnen. An diesen Tagen wechseln sich die Juli-Urlauber, die Juilletistes, mit den August-Urlaubern, den Aussiens, ab. Das ist in Frankreich jedes Jahr Gesprächsthema.
Plutôt début juillet.
Août.
Juillet.
Was spricht zum Beispiel für den August als Ferienmonat aus Sicht der Urlauber?
On voit beaucoup d'en revenir.
Dann kommen die Ersten schon wieder und wir freuen uns, ihnen zu sagen, dass wir jetzt an der Reihe sind. Die August-Urlauber sind entspannter. Die Juli-Urlauber sind am Anfang des Urlaubs noch etwas gestresst. Seit rund 50 Jahren gibt es die beiden Lager der Juilletistes und Aussiens. Im Juli durfte traditionell ein bürgerliches Publikum bereits früher verreisen. Der August war der Monat der Fabrikferien in Frankreich. Die Schulferien im Sommer umfassen in der Regel beide Monate, Juli und August. Und ein Großteil der Familien verbringt ihren Sommerurlaub im eigenen Land. Ein Teil davon, in etwa jeder Dritte, verreist gar nicht, auch weil der Urlaub zu teuer wäre. Der andere Teil macht sich in Frankreich zumeist Richtung Atlantik- und Mittelmeerstrände auf den Weg. Laut Didier Arnaud von der Beratungsfirma Pro Tourisme macht ein knappes Drittel Urlaub im Ausland. 30% der Urlauber fahren ins Ausland und viele davon irgendwo anders ans Mittelmeer. Spanien, Griechenland, Marokko und auch Tunesien ist wieder im Kommen. Per Gesetz haben alle Arbeitnehmer in Frankreich Recht auf 2,5 Tage Urlaub pro gearbeiteten Monat. Bei 12 Monaten, also in der Regel 30 Tage Urlaub pro Jahr, da wird der Samstag aber mitgezählt. Der Mindeststandard sind also 5 Wochen Urlaub. Die französische Regierung würde den Jahresurlaub am liebsten um eine Woche verringern. Frankreich hat ein massives Verschuldungsproblem. Bei der Vorstellung des Haushaltes 2026 hat Premierminister Bayrou den Französinnen und Franzosen ins Gewissen geredet, dass sie mehr arbeiten müssen, damit die Wirtschaft besser läuft. Bayrous Arbeitsministerin Astrid Panosyan-Bouvet. Wir wollen den Anreiz setzen, mehr zu arbeiten, zumal sowieso schon 4 von 10 Arbeitskräften Überstunden machen. Man könnte die eine Woche mehr Arbeit dann auch zusätzlich bezahlen. Also eine Woche weniger Urlaub und dafür mit dem Arbeitgeber einen kräftigen Gehaltsaufschlag vereinbaren. So die Idee der Regierung. Die französischen Arbeitgeber finden es gut. Die Gewerkschaften sind entrüstet und sprechen von einer Idee aus dem Gruselkabinett. Politisch läuft aber derzeit eh nicht viel. Vor allem nach dem Nationalfeiertag 14. Juli und bis Mariä Himmelfahrt am 15. August ruht traditionell das öffentliche Geschehen in Frankreich.
Soweit Kai Rinecker aus Paris über Urlaub in Frankreich. Öfter, länger, teurer. Warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig? Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Oliver Stettes, Arbeitsmarktforscher am Arbeitgebernameninstitut der deutschen Wirtschaft, darüber, warum Urlaub anscheinend unantastbar ist, also kein Politiker fordert, die Zahl der Urlaubstage zu verringern.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der UN-Sicherheitsrat in New York kommt heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Diese wurde von Israel beantragt wegen der Veröffentlichung der schockierenden Geiselvideos durch die islamistische Terrororganisation Hamas. Frankreich, Großbritannien und die USA unterstützen diese Dringlichkeitssitzung. Martin Ganselmeier.
Nachdem die israelische Regierung zuletzt bei den Vereinten Nationen weitgehend isoliert war, will sie den Fokus nun wieder stärker auf das Schicksal der Geiseln richten. Der Weltsicherheitsrat müsse mehr Druck auf die Hamas ausüben, fordert Israel, und das Verhalten der Terrororganisation unmissverständlich verurteilen. Mit Spannung wird deshalb in New York verfolgt, wie sich die arabischen Staaten verhalten. Sie hatten sich kürzlich bei der UN-Palästina-Konferenz erstmals in einer schriftlichen Erklärung von der Hamas distanziert. Werden sie dies nun auch in ihren Reden tun? Ebenfalls interessant, wie wird sich die US-Regierung äußern? Angesichts der drohenden Hungersnot in Gaza hatte US-Präsident Donald Trump erstmals deutliche Kritik am Vorgehen der Netanyahu-Regierung geübt.
In Genf unternehmen heute rund 180 Staaten einen letzten Versuch, ein international bindendes Vertragswerk gegen Plastikverschmutzung zu schaffen. Es soll im kommenden Jahr unterzeichnet werden. Die schwarz-rote Bundesregierung wirbt, wie schon die Ampelkoalition, für ein solches UN-Plastikabkommen. Jan Zimmermann.
Aus Regierungskreisen heißt es, Deutschland stellt sich gegen einen ungezügelten Anstieg der Produktion von immer neuem Kunststoff. Das Ziel, die Herstellung von Plastik deutlich zu reduzieren. Mehr als 100 Staaten teilen dieses Ziel, dazu gehören auch die G7-Länder. Wichtig sei, ein umfassendes Abkommen zu beschließen. Es gehe nicht nur um die Plastikherstellung, sondern auch darum, Plastikabfälle zu vermeiden und das Recyceln von Kunststoffen weltweit zu etablieren. Für Deutschland wird Umweltstaatssekretär Flassbart an den Verhandlungen teilnehmen. Wird einer Gruppe von Staaten gegenüberstehen, die gegen ein ambitioniertes Abkommen sind. Dazu gehören Öl- und gasproduzierende Länder wie Russland, Saudi-Arabien und China. Sie wollen, dass sich die internationale Vereinbarung lediglich auf mehr Recycling konzentriert.
Ein früherer Mitarbeiter des damaligen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah muss sich wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Vormittag am Oberlandesgericht Dresden. Daniela Karls.
Der Hauptangeklagte ist ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah. Der 44-Jährige heißt Jian Ge und ist deutscher Staatsangehöriger. Er hatte zuletzt bis zu seiner Festnahme im vergangenen Jahr als Assistent von Krah gearbeitet, der damals Europaabgeordneter war. Ge soll das Europäische Parlament, die AfD und chinesische Oppositionelle ausspioniert haben. Der Generalbundesanwalt wirft Ge vor, insgesamt rund 23 Jahre lang als chinesischer Agent tätig gewesen zu sein. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft.
In Stuttgart wird heute der 75. Jahrestag der Charta der Heimatvertriebenen gefeiert. Im Neuen Schloss wird Bundeskanzler Friedrich Merz die Festrede halten. Nicole Freiler.
In der Charta verzichteten die Heimatvertriebenen 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausdrücklich auf Rache und Vergeltung. Über 12 Millionen Deutsche hatten zuvor nach Kriegsende ihre Heimat in Mittel- und Osteuropa verloren. Unterzeichnet wurde die Charta am 5. August vor 75 Jahren in der Stuttgarter Villa Reitzenstein. Die Charta habe den Weg der Aussöhnung geebnet, betonte der baden-württembergische Innenminister Strobel von der CDU vor der Veranstaltung. Man verdanke den Heimatvertriebenen kulturell, wirtschaftlich und politisch sehr viel. Der Festakt heute wird vom Bund der Vertriebenen veranstaltet und steht unter dem Leitwort Erinnern, Bewahren, Gestalten.
Im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz wird am Vormittag die neue Nisterbrücke freigegeben. Unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU wird bei der Eröffnung vor Ort sein. Auch der ausgebaute Abschnitt der B414 soll dann offiziell für den Verkehr öffnen. Nochmal zur Bundespolitik. Ja, Politiker, die wollen gerne gehört und wahrgenommen werden. Deshalb hauen sie öfter mal einen raus, wie man so sagt. Das ist gerade mal wieder passiert in der Union. Dennis Rathke von der CDU-Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft hat etwas plakativ den Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder abgekanzelt, dass Ukrainer nämlich in Deutschland kein Bürgergeld mehr bekommen sollten. Rathke kritisierte das mit den Worten, das Denken in Überschriften habe sich leider zum Arschgeweih der deutschen Politik entwickelt. Diese Formulierung ging buchstäblich nach hinten los, findet Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Trägt Markus Söder ein Arschgeweih? Wahrscheinlich eher nicht. Das war ja eher so ein Frauending in den 2000ern. Dieses Tattoo am unteren Rücken, das dann relativ bald gar nicht mehr ging. Dabei ist der CSU-Chef eigentlich gerne immer ganz weit vorne, was Trends angeht. Aber jetzt wurde ihm ein politisches Arschgeweih angehängt, ausgerechnet von einem CDU-Kollegen. Und wofür? Für Söders Forderung, Ukrainern kein Bürgergeld mehr zu zahlen. Dennis Rathke vom CDU-Arbeitnehmerflügel findet das unterirdisch und fühlt sich ans Arschgeweih erinnert. Früher vielleicht mal hip, aber heute nur noch peinlich. Oder wie Rathke sagt, eine Zeit lang nett, aber irgendwann ist man es nur noch leid. Jetzt klebt es also an Söder, das Arschgeweih der Politik. Ja, da hat wirklich jeder gleich ein Bild im Kopf. Punkt für Rathke. Allerdings hat gerade der CSU-Chef nur selten ein Problem mit Peinlichkeiten. Und dazu kommt, beim Googlen des Begriffs Arschgeweih habe ich herausgefunden, dass ausgerechnet dieses Tattoo-Motiv wieder voll angesagt ist bei der Gen Z, die jetzt so um die 25 ist. Empowerment nennen junge Frauen die ironische Aneignung dieses Symbols. Ich wundere mich jedenfalls nicht, wenn Markus Söder das politische Arschgeweih demnächst auf Insta vor sich herträgt.
Anmerkung von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.